Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, und zwar der mit der Astronomie. Ruth Grützbauch hat ein Pop-up-Planetarium in Wien und ist so freundlich, mir immer zu erzählen, was es am Nachthimmel zu sehen gibt. Hallo Ruth.
Hallo Holger.
Heute der Nachthimmel im Juni. Und weil sich das so seltsam spricht, hat man sich angewöhnt zu sagen der Juno. Macht ihr es in Österreich eigentlich auch, Juno und Juli zu sagen?
Nein, überhaupt nicht. Habe ich noch nie gehört.
Echt?
Juno, ja. Ist dein Ernst?
Ja, Juni. Hä? Was? Juni oder Juli? Ne, Juno.
Hm? Ah, damit man es nicht mit Juli verwechselt.
Genau. Juno und Juli. Schau,
ihr seid so praktisch orientiert. Nein, in Österreich. Juni, Juli, musst du selber wissen. Ah, nein, das sagt hier niemand. Juno. Ah, das würde mich auch sehr verwirren. Aber gut, dass du mir das sagst. Dann genau, bin ich jetzt gewappnet. Für
etwas weniger Verwirrung im Umgang mit Deutschen.
Ja, naja, es bleibt immer ein bisschen eine Restverwirrung, eine Sprachverwirrung. Die gemeinsame Sprache, die uns trennt.
Das Service, ja.
Aber ja, so, Juno wie, also.
Wie kommen wir jetzt zum Juno-Himmel?
Ja,
warte, lass mich raten. Der Mond ist am Himmel.
Der Mond! Ja. Na, es ist mit dem Mond hat es diesmal alles sehr wenig am Hut.
Okay.
Obwohl, stimmt nicht ganz. Es geht nicht ohne Mond. Das hat immer irgendwas irgendwo mit dem Mond zu tun. Wegen den kurzen Nächten im Juno, wo sich ja fast gar nicht auszahlt, irgendwie zu beobachten, weil es ist ja dann sowieso schon wieder vorbei, gibt es ein tolles Ereignis, das man tagsüber beobachten kann. Und das hat mit dem Mond zu tun. Mal schauen, ob du drauf
kommst. Den Mond sehen.
Ja, man kann in der Tat den Mond öfter mal auch tagsüber sehen und das auch im Juni. Aber nein, es gibt eine Sonnenfinsternis zu sehen.
Echt?
Ja.
Ich dachte, die nächste Sonnenfinsternis wäre erst im
Naja, es gibt ja sehr oft Sonnenfinsternisse zu sehen, immer wieder mal. Also eigentlich so zweimal im Jahr.
Ja.
Und sie sind halt natürlich nicht immer von uns aus zu sehen. Und es ist die diesmalige, die am 10. Juni stattfindet, von uns aus zwar zu sehen, aber leider nur ganz, ganz peripher. Es ist nur eine partielle Sonnenfinsternis.
Das heißt, je weiter nördlich, also in der Wikipedia hat diese Sonnenfinsternis sogar einen eigenen Eintrag. Ja, je weiter nördlich man ist, desto dunkler wird's. Ja, ja, ich sehe schon.
Ja, genau, also die ist irgendwie sehr, sehr weit oben diesmal. Der Schatten, der Mondschatten, und da kommt natürlich auch der Mond hinein, weil bei einer Sonnenfinsternis ist natürlich der Mond im Spiel, weil der genau vor der Sonne steht und die Sonne verfinstert. Und der Mondschatten fällt diesmal hauptsächlich auf den Nordpol, auf die Nordpolarregion. Und aber nicht mal dort, wo der Schatten genau hinfällt, ist die Finsternis total, weil sie ist eine ringförmige Sonnenfinsternis.
Eine ringförmige Sonnenfinsternis im Gegensatz zu was?
Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis. Also die Sonne ist nicht komplett, die Scheibe der Sonne, wenn man sich das jetzt so vorstellt, ne, ist nicht komplett vom Mond verdeckt.
Ah, weil sondern die zu dicht beieinander stehen?
Ja, mehr oder weniger, genau. Der doofe Mond ist zu weit weg. Ja.
Ach so, zu weit weg von der Erde. Ja klar, es sieht so aus, als wäre er näher an der Erde. Ja, okay.
Ja, genau. Also es ist, die Sonne und der Mond stehen näher aneinander dran.
10.
Insofern
Juni?
Hat es schon auch gestimmt, was du gesagt hast.
Wie viel Uhr? Kann man das auch schon? Na klar, weiß man das, ne?
Ja, ja, also ziemlich zum Mittag.
Ah ja, okay.
Um 12.40 Uhr ist das Maximum.
Also, am Nordpol dann sozusagen?
Oder, bei uns aber auch.
Okay,
also,
12.40 Uhr.
Genau. Es ist irgendwie so von kurz vor 12 geht's los. Und kurz nach, wann, 1:30, 13.30 Uhr, genau, von, ich kann es dir genau sagen, 11.50 Uhr bis 13.30 Uhr findet das Ganze statt. Das heißt, um 11.50 Uhr ist der erste Kontakt. Da trifft der Rand des Mondes zum ersten Mal auf den Rand der Sonne. Ne? Also da beginnt man dann, wenn man ganz genau schaut, zum ersten Mal was zu sehen von der Verfinsterung. Aber wie gesagt, bei uns, weil wir zu weit im Süden sind, ist das ist eine partielle
Aber immerhin, Finsternis. Wer noch eine Sophie-Brille übrig hat.
Ja, auf jeden Fall, ganz wichtig, auf jeden Fall, nicht einfach nur mit Sonnenbrille. Ich habe als Kind mir öfter mal die Sonne einfach nur so mit Sonnenbrille angesehen.
Wie geht das? Mir ist das ja sogar alles mit Sonnenbrille schon zu hell, wenn ich nicht in die Sonne gucke.
Ja, ich weiß auch nicht. Mich hat das irgendwie so fasziniert, diesen Umriss der Sonne, diese Scheibe. Und dann eben, mich hat es auch so fasziniert, dass man dann danach irgendwie dann genau diesen Abdruck noch hat.
Das hast du jetzt davon. Jetzt brauchst du ein eigenes Planetarium, um überhaupt Sterne zu sehen. Ne?
So ist es, genau. Leider. Nein, ich habe das dann ein paar Mal gemacht und dann irgendwann ist es, und dann ist es immer, es geht ja dann immer gleich wieder weg, dieser Eindruck, den man dann hat, wo man dann einfach nichts sieht. Es dauert ja nicht lang. Und irgendwann mal ist es dann aber nicht mehr so gleich weggegangen. Und dann habe ich ein bisschen die Panik bekommen und habe mir gedacht, okay, vielleicht doch nicht mehr. Und dann seitdem habe ich es nicht mehr gemacht. Und das ist dann wieder weggegangen. Mhm. Also ja, aber wie gesagt, nicht nachmachen, bitte, mit Sonnenfinsternisbrille. Oder was auch geht, ist so eine, das ist jetzt, das sollte man eigentlich nicht empfehlen, das ist eine schlechte Empfehlung, aber ich sag's trotzdem. So, wenn man so eine Rettungsdecke hat und die ein paar Mal zusammenfaltet.
Diese Aludecken, ja.
Ja, genau. Mhm. Wenn man die ein paar Mal übereinander legt, dann geht's eigentlich auch. Ja, also das, wenn man es unbedingt sehen will und gerade keine Finsternisbrille irgendwie zur Hand hat. Mhm. Aber ich hoffe ja mal, dass die jetzt irgendwie noch verkauft werden.
Das haben doch alle von neulich noch im Schrank und finden es nicht wieder. Falls ihr eure Sonnenfinsternisbrillen sucht, die liegen neben den 3D-Kinobrillen.
Ah ja, genau. Und dort, wo die ganzen einzelnen Socken auch sich irgendwie in die Ecke des Kastens, des Schranks abgesetzt haben. Ja, es ist jetzt vielleicht auch nicht ein wahnsinnig spektakuläres Ereignis, muss ich jetzt zugeben. Es wird ungefähr 5% der Fläche der Sonne verdeckt. Also es sieht ein bisschen so aus, als hätte jemand von der Sonne abgebissen. Mhm. Ein kleines
Cookie
Stückchen.
Monster, kann man so Cookie Monster Fotomontagen machen irgendwie.
genau. Aber ich finde, es sieht schon irgendwie cool aus, weil es ist einfach wirklich der Mond. Ne? Es ist dann es ist der Mondschatten, der die Erde trifft, aber wir sehen dann quasi den Mond halt einfach nur nicht beleuchtet, ne? Wir sehen quasi die dunkle Seite des Mondes. Es ist die gleiche Seite des Mondes, die wir auch bei Vollmond sehen. Wir sehen immer die gleiche Seite vom Mond, aber da können wir dann mal die dunkle Seite des Mondes auch sehen, ja.
Also den Rand, am Rand sozusagen, also ganz Rand, hinten genau. Nicht, weil da sind ja die Nazis, das, ne?
Ja. Ich habe mir gedacht, die sind in der Erde drinnen.
Auch. Also ein Teil der ist in der Hohlerde und der Rest ist auf der Rückseite des Mondes.
Und die Dinosaurier?
Es gibt es. Es gab nie Dinosaurier. Die Knochen hat Gott in die Erde gezaubert, damit wir denken, es gäbe Dinosaurier.
Ach so. Aber die haben mit den Nazis jetzt an sich nichts zu tun.
Nein. So, und jetzt sieh mal zu, wie du da wieder wegkommst.
Die nächste totale Sonnenfinsternis, die sich nicht allzu weit von uns entfernt ereignet, ist 2026 im Sommer. Und zwar ist es in Nordspanien.
Ich glaube, die hattest du schon mal erwähnt. Bei mir klingelt nämlich was, dass ich vorhabe, wegen einer Sonnenfinsternis irgendwohin in Urlaub zu fahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die war.
Ja, das kann gut sein. Das ist halt die nächste, die irgendwie so in halbwegs erschwinglicher Reisedistanz stattfindet. Genau. Ja. Also 2026 im August.
Ach, ja,
und genau, wenn man es nicht so gern warm hat, dann könnte man auch nach Island fahren, weil dort ist sie nämlich auch. Die beginnt auch in der Nordpolregion und zieht sich dann irgendwie so über Island und gerade am Ende noch streift sie noch irgendwie den Norden Spaniens. Aber ja, schaut euch das an. 10. Juni, partielle Sonnenfinsternis. Genau.
Ja, was ist denn das eigentlich für ein Wochentag? Wissen wir das auswendig? Ich guck mal gerade nach.
Ui, gute Frage.
Nicht, dass man da dann irgendwie die Arbeit liegen lassen muss. Ruhen.
Das wäre ja furchtbar.
Es ist ein Donnerstag. Donnerstags arbeitet sowieso niemand mehr. Die Leute arbeiten ja immer nur dienstags und mittwochs und den Rest der Zeit tun sie so.
Sind sie im Homeoffice, oder?
Ja, oder so, genau.
Also ist ja sowieso genau an der Zeit der Mittagspause. Das heißt.
Ja, kommt drauf an, wo man.
Geht mal raus, Leute.
Also wenn man einen normalen Job macht, also sich, dann passt das genau tatsächlich. Ja dann.
Ja. Und holt euch eine Brille, ne? Nichts vergessen. nicht so wie ich. So, das war das, was man tagsüber sehen kann im Juni.
Mhm.
Ja, und das war's auch schon mit den Tagessichtbarkeiten. Jetzt müssen wir uns doch den kurzen Nächten zubegeben. Es ist ja am 21. Juni.
Ja.
Die kürzeste Nacht.
Stimmt, das ist ja im Juni schon, ach, im Juno schon.
Juno. Es ist auch der Sommerbeginn. Das ist der Punkt. Ich finde es immer ein bisschen verwirrend, ne? Das ist der Punkt, wo die Sonne oder der Tag, an dem die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht und wo es dann jetzt eigentlich dann wieder bergab geht, ja, dass dann erst der Sommer beginnt.
Ja, aber das richtet sich halt nicht nach den Wünschen von euch Astronominnen, sondern das richtet sich halt nach dem Wohlbefinden der Bevölkerung, beziehungsweise vermutlich einfach mal nach Erntekalender, oder?
Ja, und ich glaube, es ist einfach die Atmosphäre, die ein bisschen braucht, bis sie sich aufgeheizt hat.
Aha.
Und drum halt einfach das Ganze irgendwie so ein Monat verzögert ist und es dann halt drum erst ein Monat nachdem die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hat, erst am wärmsten auch ist.
Ne? Ist eigentlich wirklich faszinierend, ne, wenn man sich das so überlegt. Und ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich wäre es ja auch ganz hübsch, wenn das irgendwie genauso lange davor angenehm wäre, wie es danach angenehm ist.
Ja, das ist halt irgendwie dass die schönen, angenehmen, langen, lauen Nächte dann halt irgendwie so, Mai, Juni sind, nein, Juli schon auch noch, ne? Aber dann im August, wenn es eigentlich immer noch Sommer ist, merkt man dann schon langsam, wie die Tage kürzer werden und dann kriegt man schon so ein bisschen diese Sommerabschlusspanik, oder?
Ja, absolut.
So, jetzt ist es bald vorbei.
Ganz grauenhaft.
Mag ich auch gar nicht, aber gut, ne? So ist das halt, die Erde dreht sich leider viel zu schnell, bewegt sich viel zu schnell um die Sonne.
Echt?
Nichts ist aufzuhalten.
Blöder Stern.
Ja, das heißt, es geht zwar bergab, dann wieder ab Ende Juni, aber mein Gott, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Es ist ja auch dann schön, wenn man immer noch warme Nächte hat, aber es schon dunkel ist, oder?
Ist ja auch ich finde das super, ja klar, weil Kühltasche Riesling im Park sitzen. Ja.
Genau. So, und was gibt es noch zu sehen? Naja, es gibt noch was ganz Cooles.
Oh.
Ein cooles Phänomen, das dann, sobald die Sonne sich verabschiedet hat, sobald die Sonne untergegangen ist.
Explodiert Beta Geuze.
Gut möglich. Nur würden wir das jetzt im Moment leider nicht so gut sehen, weil sie jetzt, das ist ja die Beta Geuze, sieht man ja im Winter, ne? Der Winterstern. Wenn sie jetzt explodieren würde, dann wäre das sehr ärgerlich für uns, weil dann würden wir nicht wirklich viel davon mitkriegen. Naja, obwohl nein, wir würden sie ja dann wahrscheinlich am Tag sehen, ne? Wäre auch cool.
Aber wäre das hell genug, dass wir es am Tag sehen könnten?
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Wow.
Ja.
Aber nachts ist natürlich spektakulärer.
Eben, ja. Also es könnte schon sein, aber es ist doch eher unwahrscheinlich, dass es genau jetzt passiert. Was wahrscheinlicher ist, dass man kurz nach Sonnenuntergang, in der Dämmerung, leuchtende Nachtwolken sehen kann.
Leuchtende Nachtwolken?
Ja.
Woher kommen die denn?
Das sind... Also eigentlich auch wieder ein irreführender Name, so wie das meiste in der Astronomie hat irgendwie sehr irreführende Namen. Die leuchten natürlich nicht von selber, sondern werden von der Sonne angeleuchtet. Mhm. Und das sind eigentlich auch, also Nachtwolken ist auch ein schlechtes Wort, weil eigentlich müssten sie Dämmerungswolken heißen.
Also reflektierende Dämmerungswolken, richtig. Nur das klingt langweiliger.
Klingt nicht besonders sexy. Nein, leuchtende Nachtwolken ist schon toll. Sie heißen auch irisierende Nachtwolken, weil sie teilweise in verschiedenen Farben leuchten können. Ja.
Irisierend klingt jedenfalls wesentlich schöner, ja.
Ist auch super. Und die sind von der Sonne angeleuchtet. Die Sonne, die quasi für uns schon untergegangen ist, leuchtet noch nach oben und leuchtet sehr hohe liegende Wolken dadurch an. Und dann ist es für uns schon fast dunkel, da ist schon die Dämmerung ist schon da und man sieht noch diese leuchtenden Wolken.
Und das geht tatsächlich nur im Juni.
Naja, es geht am besten im Juni und Juli.
Okay.
Eben, also es geht am besten um die kürzeste Nacht herum, weil da die Sonne ja auch sehr niedrig nur unter dem Horizont steht, ja.
Okay, das ist der Trick, ja.
Das ist der Trick. Also es ist irgendwie am besten sieht man diese oder am ehesten sieht man diese Nachtwolken, diese leuchtenden Nachtwolken, wenn die Sonne weniger als 15 Grad unter dem Horizont ist.
Mhm.
Ja. Und das ist halt, also wenn man sich das genau anschaut, ist es im Norden von Deutschland sogar im Juni und Juli eigentlich die ganze Nacht über der Fall.
Okay.
da ist die Sonne ja dann im Sommer immer weniger als 15 Grad unter dem Horizont. Ja? Ihr seid ja schon fast am Polarkreis da oben.
Genau, darum ist das auch so kalt immer hier.
Ja. Also es ist, man kann sich das auch ganz leicht ausrechnen, ne? Wenn du hast 66 Grad, der Polarkreis, ja, da geht die Sonne gerade nicht mehr unter, okay?
Ja.
Im Sommer. Und wenn du jetzt irgendwie in Berlin, wo seid ihr? 52 Grad?
52,
oder
53,
so?
Irgendwie sowas, ja.
Genau, das heißt, ihr seid 53, 66, minus 53. Das heißt, die Sonne ist da 13 Grad unter dem Horizont.
Ja. Na? Das heißt, wir müssten sie hier dann ja auch die ganze Zeit schon so sehen.
Das heißt, es wird im Norden Deutschlands im Sommer nie richtig dunkel.
Und Berlin ist im Norden Deutschlands, wenn man mal ehrlich ist, ja.
Na, natürlich, ja. Es geht eigentlich genau, es geht sogar bis Wien runter. Also Wien ist auf 48 ja. Grad. Und das heißt, das sind genau diese 18 Grad unterm Horizont, die es braucht, damit es richtig dunkel wird. Erst wenn die Sonne 18 Grad unterhalb des Horizonts sich befindet, ist der Himmel so dunkel, wie er wird. Ja, dann wird es nicht mehr dunkel, ja, dann ist es dunkler. Dann ist es ganz dunkel, so dunkel, wie es nur geht. Ne?
Da muss ich echt mal drauf achten, da habe ich noch nie drauf geachtet. Wahrscheinlich, ja, man ist es halt wahrscheinlich auch so gewohnt, ne, weil es ja jedes Jahr ist und jeden Sommer so ist und man vielleicht auch gar nicht so hoch guckt. Aber da werde ich dieses Jahr echt mal drauf achten und vielleicht auch einfach mal, vielleicht ist es auch mal ganz witzig, nachts Richtung Norden zu fahren, dann nochmal ein paar Kilometer.
Ja, und diese, vor allem, also diese Wolken, die können ziemlich hell sein und die können ziemlich fetzig ausschauen. Vor allem, wenn sie in verschiedenen Farben dann leuchten. Das ist echt interessant, weil man weiß noch nicht, gar nicht ganz genau, wie diese Farben zustande kommen.
Ach.
Ja, es hat wahrscheinlich irgendwie mit den verschiedenen Tröpfchengrößen oder beziehungsweise Eiskügelchengrößen zu tun in diesen Wolken, die dann das Sonnenlicht unterschiedlich stark ablenken, je nach Kügelchengröße. Und durch diese unterschiedlichen Winkeln kommt es dann irgendwie zu Interferenzen. Die Wellen überlagern sich und dadurch entstehen dann diese Interferenzmuster und unterschiedlichen Farben. Ja, das ist ziemlich cool. Und es ist auch sind ziemlich gut, um die höhere Atmosphäre zu untersuchen. Ja, diese Wolken sind bis zu 90 Kilometer hoch.
Ist das hoch? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Sehr hoch. Also normalerweise ein Flugzeug fliegt in ungefähr 10 Kilometern Höhe.
Stimmt.
Ja.
Ja.
Oder 12
vielleicht. Jetzt, wo du es sagst, jetzt, wo du es sagst, ja, merke ich selbst, ja.
Und normale Wolken sind irgendwie auf ein paar Kilometern Höhe, ja, je nachdem, ne? Manchmal sind sie direkt vor unseren Augen, aber so Wolken bis zu 10 Kilometern Höhe sind quasi die normalen Wolken. Also so eine Kumuluswolke, so ein Gewitterturm, der ist dann meistens so 10, vielleicht 15 Kilometer hoch maximal, ne? Und diese irisierenden Wolken, die sind auf so 50 bis 90 Kilometer Höhe. Mhm. Und die bewegen sich irrsinnig schnell, ja. Die fetzen da mit irgendwie 500 km/h durch die obere Atmosphäre. Und wenn man die Bewegungen dieser Wolken untersucht, dann erfährt man natürlich viel über Strömungen in der oberen Atmosphäre und so. Das heißt, die sind nicht nur hübsch anzuschauen, sondern.
Ja, und man kann vor allen Dingen die Strömung direkt ansehen. Man muss halt nicht irgendwelche Ballons hochfliegen lassen oder so, sondern man hat. Ja.
Das ist eigentlich recht praktisch.
Ja, stimmt.
Gut, dass es sie gibt. Und sie sehen wirklich cool aus. Also ich habe diesen Ort selber noch nicht oft gesehen, aber manchmal sieht man das und es schaut irgendwie sehr alienartiger. Also ein bisschen so, wow, was ist das? Warum ist es bunt? Also bunt, es ist natürlich jetzt wieder mal, was die. Ja, nicht jetzt super bunt.
Ja.
Man sieht die Farben schon, ja. Wenn man Glück hat.
Naja, der Juni hat genug Tage. An irgendeinem dieser Tage. Man muss nur lang genug hochgucken, denke ich mal. Ne?
Ja, und eben, also wie gesagt, am besten quasi direkt nach Sonnenuntergang, also wenn es dann schon ein bisschen dunkler ist. Mhm. Obwohl im Norden Deutschlands passt eigentlich fast die ganze Nacht über diese 15-Grad-Grenze quasi. Ne? Mhm. Das heißt, die Sonne nie niedriger, tiefer unterm Horizont, ne, als das. Das heißt, da könnte man die ganze Nacht hindurch Ausschau halten. Nach diesen Wolken, Richtung Nordwesten, Norden, Nordosten, so.
Nördlichen Richtungen.
Genau, schaut in die nördlichen Richtungen. Und was es dann noch zu sehen gibt, was habe ich noch aufgeschrieben? Sternschnuppen
schon wieder. Welche sind es diesmal?
Es sind diesmal die Juni-Boötiden.
Mhm.
Boötiden, fast nicht auszusprechen. auch kaum der Rede wert in Wirklichkeit. Also ja, ein sehr schwacher Sternschnuppenstrom fällt eigentlich gar nicht auf. Sind irgendwie so eine Handvoll pro Stunde. Also eigentlich
eher. Okay, also im Grunde das, was sowieso immer unterwegs ist da oben.
So, es ist jetzt nicht so der Hammer, ja. Na, okay. Aber manchmal, in manchen Jahren, hat dieser Sternschnuppenstrom sehr starke Aktivitätsausbrüche. Mhm. Also es ist einfach, in manchen Jahren ist er dann einfach wirklich stark, ja. Und dann gibt's ein paar hundert pro Stunde.
Oh, 100, weiß man, welche, Stunde, ja. In welchen Jahren das sein wird, oder was müssen wir erst hinterher?
Ja. Es wird dieses Jahr vermutlich nicht der Fall sein. Natürlich ist man hinterher immer schlauer. Man kann das schon halbwegs gut vorhersagen. Es ist aber natürlich immer so eine Sache. Ja. Schuld ist der Jupiter.
Ja.
Der hat dem Komet, der die Bruchstücke des Komets, die diese Meteorströme verursachen, der hat diesem Komet in seiner Bahn irgendwie hineingepfuscht. Ja. Mhm. Vor irgendwann im 20. Jahrhundert war das, vor 50 Jahren oder wie auch immer. Und dann gab's ein paar Jahre, wo sehr starke Aktivität waren, und dann ist dieser Komet noch irgendwie zusätzlich auseinandergebröselt und so weiter. Und jetzt sind die Aktivitätsjahre aber immer seltener und seltener. Das heißt, das ist jetzt irgendwie, ja. Es wird aber, und jetzt, also wirklich long-term, promise, 2045, okay. Im Jahr 2045, wird ein extrem starker Meteorstrom erwartet, ein Bolidensturm.
Bolidensturm, mein lieber Herr Gesangsverein.
Boliden, aber wirklich mit 5.000 bis 7.000 Meteoren pro Stunde.
Guter Gott.
Das musst du dir mal vorstellen.
Das
sind 2 pro Sekunde.
Moment, und das kommt auch von Pons Winnecke, von diesem Kometen, der
so,
die Juni-Boötiden
so?
Ja, macht.
Boötiden, richtig, genau.
Krass.
Genau. Und es sind auch noch dazu, ist es einer der langsamsten Meteorströme, die es überhaupt gibt. Mit nur 18 Kilometer pro Sekunde fliegen die durch die Gegend. Das heißt, die kommen wahnsinnig langsam über den Himmel geflogen, ja. Musst dir vorstellen, ja, Tausende Boliden pro Stunde, extrem langsam über den Himmel. Also das muss echt, echt fetzig ausschauen.
Ja, hoffentlich lebe ich dann noch, um das mitzukriegen.
Ja, Leute, schreibt euch das in den Kalender. 2045 ist es vorhergesagt. Da fliegen wir anscheinend genau durch so einen kürzlich zerbröselten Klumpen dieses Kometen irgendwie durch. Ja. Ja.
Krass.
Krass, hm?
Ja, ja.
Dauert noch
gedacht,
ein bisschen, aber.
Ich habe gerade gedacht, warte, wann gehe ich in Rente? Dann will ich. Aber mal gucken.
Sollte sich ausgehen.
Mit ein bisschen Glück.
Aber irgendwie,
genau.
Wenn Liegestuhl aufklappen und sich von den Boliden.
Den Boötiden-Boliden.
Befeuern lassen. Den Boötiden-Boliden. Super. Und dann, dann gibt's noch ein paar Sterne. Die es auch noch zu sehen gibt natürlich am Himmel. Und zwar, wir haben ja schon über die diversen geometrischen Formen in anderen Jahreszeiten gesprochen. Im Winter war es ein Sechseck.
Ja.
Das war das Highlight, ein Sechseck. Im Herbst war es ein Viereck.
Und jetzt kommt das Juni-Dreieck.
Und jetzt kommt das Sommer-Dreieck. So ist es. Ja, das ist die Astronomen tun Dinge gern irgendwie schubladisieren und da muss es ein Ding geben, ein Polygon, ja, und ein Dreieck. Ich meine, ein Dreieck in Sternen finden ist ja ungefähr das Einfachste, was es überhaupt gibt.
Danach kommt nur noch die Herbstgerade.
über die reden wir dann nächstes Mal. das Sommerdreieck. Naja, nein, es ist jetzt nichts, es ist schon, es sind schon ganz gut, um sich am Himmel zu orientieren, ja, diese Formen. Und wenn man irgendwie mal, gerade in der Stadt, wo Sternbilder finden manchmal schwierig ist, weil man eben kaum mehr Sterne sieht, ja. Und dann schaut man rauf und denkt sich, ein Dreieck? Oh, das muss das Sommerdreieck sein.
Aber kann ich nicht aus allen beliebigen Sternen ein Dreieck formen? Das ist doch eigentlich.
Ja, aber es sind natürlich schon 3 besondere Sterne, die dieses Sommerdreieck formen. Es sind nicht jetzt einfach irgendwelche 3 Sterne.
Ja, es sind Deneb, Vega und Altair. Das habe ich gerade
so
nachgelesen. Aber woher weiß ich, dass es genau die 3 sind? Sind es die 3 hellsten?
Aber die sind sehr hell.
Okay.
Ja, genau.
Okay.
Das sind eigentlich die 3 hellsten Blumen, ich glaube mehr oder weniger, ja, zumindest am Sommerhimmel. Es sind die drei Hauptsterne von drei Sternbildern, die im Sommer sehr prominent hoch oben über unseren Köpfen am Himmel zu sehen sind. Das eben Deneb ist der Hauptstern vom Schwan, Altair ist der Hauptstern vom Adler und Vega ist der Hauptstern von der Leier. Das sind diese drei Sternbilder. Und drum sieht man, also auch in der Stadt, wenn es sehr hell ist und man sieht kaum Sterne, ist dieses Dreieck da irgendwie, ja, so geradeaus oben vor uns ganz gut zu sehen. Ne? Und dann kann man irgendwie anhand von diesem Dreieck dann ein bisschen noch versuchen, dann kann man noch versuchen, den Schwan zu finden. Den sieht man oft auch sehr gut, wenn man sagt, ah, das eine Eck vom Dreieck ist der Deneb, das ist der Schwanzstern vom Schwan und dann ist der Kopfstern genau in der Mitte von diesem Dreieck, mehr oder weniger. Das ist übrigens ein super Doppelstern. Albireo heißt der. Und er ist also, super Doppelstern, wahrscheinlich kein echter Doppelstern.
Ein gefälschter Doppelstern?
Ja, okay. Fake Doppelstern. Also es sind zwei Sterne knapp nebeneinander und der eine ist so schön orange, ist ein roter Riese und der andere ist blau, ist noch ein junger Stern. Das heißt, du hast dann sehr eng aneinander einen orangenen und einen blauen Stern. Das ist irgendwie einfach sehr hübsch zum Anschauen. Und sie sind definitiv nah aneinander, sie sind nicht weit voneinander entfernt, aber vermutlich doch irgendwie so ein paar Lichtjahre oder so, ja. Also sie kreisen vermutlich nicht tatsächlich umeinander. Ein echter Doppelstern zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Sterne wirklich durch die Gravitation aneinander gebunden sind und umeinander herumfliegen. Ja?
Warum weiß man das nicht? Warum weiß die Astronomie das nicht?
weil das alles da sehr, sehr weit weg ist. Und diese Entfernungen von Sternen, das echt nicht so einfach ist, die so genau zu bestimmen. Ja? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, dieses Ding ist, keine Ahnung, ja, wie weit der jetzt weg ist, sagen wir mal 100 Lichtjahre entfernt, dann ist das eine irrsinnige Entfernung. Und wenn du sagst, jetzt ist der andere Stern 101 Lichtjahr entfernt, dann denkst du dir, die sind jetzt sehr nah aneinander. Aber ist es wirklich, es ist halt dann 100 Lichtjahre plus minus ein paar Lichtjahre.
Okay, ja, verstehe.
Die Entfernung. Das heißt,
ich hätte gedacht, ihr werdet schon präziser mittlerweile.
Ja. Bei manchen Sternen ist es einfacher, bei anderen ist es weniger einfach. Ja? Also es kommt immer auch auf die Eigenschaften des Sterns drauf an. Und gerade bei Sternen, die ihre Helligkeit ändern zum Beispiel, da ist es oft sehr schwierig. Bei manchen Sternen, die ihre Helligkeit ändern, ist es dann aber auch sehr leicht, ihre Entfernung zu bestimmen, weil die einer bestimmten Gesetzmäßigkeit folgen. Und es ist jo, das mit den Sternen ist ein kompliziertes Business in Wirklichkeit, ja.
Sätze für die Ewigkeit.
Sorry. Ja. Aber er ist schön zum Anschauen, das auf jeden Fall, der Albireo. Der ist dann so mehr oder weniger in der Mitte von diesem Dreieck, ja. Und der Deneb, von dem haben wir schon gesprochen, das ist ein Eck des Dreiecks, der Schwanz des Schwans. Und das ist ein arger Stern, ja. Das ist überhaupt einer der hellsten Sterne, die wir kennen. Also jetzt nicht so zum Anschauen am Himmel, sondern überhaupt, ja, von seiner absoluten Leuchtkraft. Das ist ein Stern, der hat fast 200.000 Mal die Leuchtkraft der Sonne. 200.000.
Naja, aber so viel heller finde ich den jetzt nicht.
Findest du nicht? Okay, er ist auch 200 Mal so groß wie die Sonne.
Moment, welcher war das jetzt?
Der Deneb. Der Schwanzstern, ja, vom Schwan. Der eine.
Wie
eine
200 Orne, mal ja? so groß wie die Sonne.
200 mal so groß wie die Sonne, ja. Ja. Also, das ist schon mehr als die Marsbahn. Das ist, wenn Deneb in unserem Sonnensystem wäre, ja, dann wäre der Asteroidengürtel, Größe. Ja.
Okay, krass.
Genau. Hat 20 mal die Masse der Sonne. Also, das ist jetzt schon so ein Megastern. Das ist
ja fast ein leuchtendes schwarzes Loch. Das erste leuchtende schwarze Loch des Universums.
Aus dem wird mit ziemlicher Sicherheit ein schwarzes Loch in nicht allzu langer Zeit. Ja, jetzt ist er noch ziemlich groß eigentlich. Also ja, nicht so. Aber die gibt's dann schon wirklich selten. Ja, so Sterne bis zu 20 Sonnenmassen sagt man so, das geht noch. Ja, aber über 20 Sonnenmassen gibt's echt schon sehr, sehr wenige Sterne.
Okay.
Weil einfach eher, bevor ein Riesenstern aus einer Gaswolke sich bildet, haben sich schon lang viele kleine gebildet. Ja, es ist irgendwie.
Ah, okay. Ja.
Ja, dass die Bedingungen so sind. Und
die klumpen dann
so
nicht mehr
sind,
zusammen, die wollen dann nicht mehr.
Nein, die wollen dann nicht mehr. Die sind, also die haben ja dann auch immer so ein bisschen eine Eigenbewegung und die bewegen sich dann, wenn sie zusammenbleiben in einem Sternhaufen, dann eher so schon umeinander herum oder eben in einem Doppelsternsystem. Ne? Die entstehen ja auch sehr nah aneinander und fangen dann an, umeinander zu kreisen und bilden dann eigentlich eine recht stabile Konfiguration, ja. Aber es bilden sich eben, wie gesagt, eher kleine Sterne als große. Mhm. Das ist so von den physikalischen Bedingungen in diesen Wolken, in diesen Wasserstoffgaswolken. Drum sind die sehr selten. Aber ja, Deneb ist da und er ist wirklich, also er ist auch wahnsinnig weit entfernt. Der ist 1500 Lichtjahre von uns entfernt.
Jetzt könnte ich wieder einen Astronomen verletzen, indem ich sage, naja, wer weiß, ob der so überhaupt viel noch da ist, weil jetzt, ne, ist ja.
Naja, wenn er in den letzten 1500 Jahren explodiert ist, dann ist er nicht mehr da, ja. Aber er hat eine Lebenserwartung von vielleicht noch knapp 1 Million Jahren.
Oh, das also, ist nicht viel.
Ist nicht viel, nein.
Ist er so alt oder liegt es an der schieren Größe?
Das liegt an der schieren Größe. Also okay. Je größer ein Stern, desto kürzer seine Lebenszeit. Mhm. Und der hat halt, ist eben so wie, sehr ähnlich eigentlich wie Betelgeuse, ne, dieser Stern.
Ich wollte gerade, also 1 Million, wenn er eine Lebenserwartung von 1 Million Jahren noch hat, das ist ja auch nur eine statistische Größe. Das kann sein, das Ding fliegt uns morgen um die Ohren.
Ja, das kann schon sein, ja.
Krass.
Also es wird,
ich werde nie wieder woanders hingucken
können.
Das ist
eher unwahrscheinlich. Genau, da ist er, explodiert sofort.
Außer wenn Betelgeuse wieder rumkommt, dann könnten wir drüber reden.
Das Thema, im Winter schaust du Betelgeuse, im Sommer genau. Zu Deneb und dann hast du die Chance, dass irgendeiner von den beiden doch noch explodiert.
Habe ich die Chance, dass irgendwann die Beule an meiner Stirn verheilt von den ganzen Laternenpfählen, die ich immer drauf. Ja,
genau. Also deine eigene Supernova-Explosion genau. Im Kopf. Na, aber es ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Das ist ja immer so eigentlich in der Wissenschaft. Sind sehr wenig Dinge, wo man sicher sagen kann, dass sie sicher jetzt beziehungsweise zu einem ganz bestimmt definierten Zeitpunkt stattfinden. Also gibt es natürlich schon, ja, aber vor allem in der Astronomie ist das eigentlich eher sehr selten und es ist alles irgendwie immer so eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Ja, Deneb ist schon ein roter Riese, ne?
Ja.
Ist auf dem Weg zu einem Red Supergiant oder sogar einem Hypergiant.
Hypergiant.
Das sind halt die
schon
Riesen.
Eine Band, die so heißt?
Riesen. Gründ mal eine.
Genau, Hypergiant.
Kannst du ein Instrument spielen?
Nee, Wasserhahn kann ich.
Das ist ein Anfang.
Aber ich mache einfach das, was so, wir machen einfach irgendwie so ein Metal-Ding und ich bin der Typ, der immer ins Mikrofon, wie heißt das, wenn die immer so machen. Ja. Das hat auch einen Namen. Genau.
Grölen?
Nee, das, ja, wir nennen das Grölen, aber das hat tatsächlich auch einen Namen
als Kunstform.
Ja, genau. Ich weiß es leider nicht mehr. Irgendwer wird es in die Kommentare
Liebe
schreiben.
Liebe Hörerinnen, genau. Lasst uns teilhaben am Heavy Metal Wissen. Hypergiant wär ein guter Heavy Metal Bandname, ja. Mhm. Aber ist auch etwas, was mit Deneb bald passieren wird, jetzt dann, ne? Und
demnächst.
Ja. Demnächst. Und diese Riesensterne, die hauen ja dann einen Großteil ihrer Materie auch hinaus in den Weltraum, noch bevor sie explodieren. Die verlieren ja ihre äußere Hülle. Mhm. Und da geht's ordentlich zu. Und je größer oder je mehr Masse diese Sterne haben, desto ärger sind die ganzen Vorgänge, die dort stattfinden. Ja? Also desto mehr Masse verliert dieser Stern schon. Und es gibt Sterne, die hauen ihre ganze Wasserstoffhülle hinaus in den Weltraum und sind dann eigentlich nur mehr so Heliumkerne.
Irre.
Ja? Und der Deneb könnte auch zu so einem Stern werden. Es könnte sein, dass er seine ganze äußere Hülle, die eben noch aus Wasserstoff besteht, in den Weltraum hinaus befördert. Und dann bleibt noch der dichte Kern, der noch irgendwie Helium zu Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter verschmilzt übrig. Ja. Mhm. Also das ist ein fetziges Ding. Ich sage mal, wenn man den anschaut, der schaut irgendwie so unschuldig aus.
Ich finde halt die Vorstellung immer so faszinierend, dass da so dann so eine Heliumkugel da so rumschwebt.
Die ein paar Mal die Masse der Sonne hat.
Davon mal überhaupt ganz abgesehen. Ich finde allein die Vorstellung, eine Heliumkugel schwebt irgendwo rum, total faszinierend.
Ja, da gibt es ja viele Milliarden davon.
Milliarden Heliumkugeln schweben. Ja, das
durch den Weltraum.
Funktioniert auf der Erde nur unter besonderen Bedingungen, aber ich finde es faszinierend.
Da nennt man die Heliumballone, aber das ist ein bisschen andere
Stadt. Naja, aber da ist das Zustand ja drin.
Des Heliums, ne?
Genau.
Ja,
da
ja,
oben
ja,
hält genau. Es, also das kann, man kann das auf der Erde sicherlich auch in einem Magnetfeld erzeugen, diese Heliumkugel, diese eine glühende Heliumkugel. Aber
ja, na, das versucht
die erzeugt
man ja
sich halt im Weltall von alleine. Das finde ich halt so völlig irre daran. Genau, Fusionsmaschine.
Weil es so unglaublich viel davon da ja, ist, dass ja, es von selber irre, durch irre, die eigene irre. Schwerkraft so einen Druck erzeugen kann, dass es einfach passiert. Ja.
Ich finde das immer wieder mind-boggling. Ja.
Mind-boggling, ja. Na, es ist halt so ziemlich alles, was man da oben sieht, ist in Wirklichkeit extrem mindboggling. Ja. Schaut alles so unschuldig aus, die schönen Sternlein, wie sie da oben stehen.
Aber die haben es faustdick hinter den Ringen. Ja.
Und Deneb, ja, genau. Und Deneb wird auf jeden Fall zum, also auf jeden Fall, ja, eigentlich schon, ne, zu einem schwarzen Loch. Also es könnte natürlich auch noch sein, dass der noch, also weil er eben so viel Masse verliert, bevor er dann noch explodiert, ja, könnte es sein, dass er so viel Masse verliert, dass er dann vielleicht doch nur ein Neutronenstern wird. Aber ja. Wahrscheinlich wird Deneb zu einem schwarzen Loch. Ja.
Und saugt dann alles in seine Umgebung.
Gut, dass er 1500 Lichtjahre von uns entfernt ist. Ja, das ist ein Bildungsauftrag, den wir da haben. Ne?
Genau, immer schön Unsinn übers Universum erzählen. Merkt doch eh keiner, außer Florian, falls er das hier hört.
Der kommentiert das sicher wieder. Jede Menge diesmal.
So, der Schwan, sind wir raus? Aus dem Schwan?
Jetzt sind wir, ja, okay, jetzt kommt, genau, das war Deneb und Ding und Albireo, der Doppelstern, der schöne. Der nächste Eckpunkt in unserem Sommerdreieck ist Vega.
Vega.
Auch ein cooler Stern, ist der zweithellste Stern am Nordhimmel. Nach Arcturus.
Jetzt in dieser Konstellation oder so immer so?
So immer. Also auf unserer nördlichen Himmelshemisphäre ist er der zweithellste Stern. Also man kann dann immer 1000 Listen von den hellsten Dingen von irgendwas machen, ne? Aber es ist einfach, Vega ist auch ein sehr heller Stern. Und ist ein ganz besonderer Stern, weil er genau weiß ist. Vega hat keine Farbe.
Okay, ist das so ungewöhnlich?
Naja, die meisten, also Sterne haben ja je nach ihrer Temperatur eine bestimmte Farbe, weil dann das Maximum ihrer ausgestrahlten Energie, also das Maximum ihres Lichts quasi, das meiste Licht kommt einfach bei einer bestimmten Farbe zu uns. Ja? Ja. Und wenn es ein bisschen weniger heiße Sterne sind, ist das eher so orange-rötlich. Und wenn es heißere Sterne sind, ist es dann eher, geht's ins Bläuliche. Ja? Und die Sonne ist auch fast weiß. Ne? Also die Sonne ist so gelblich-weiß. Ja?
Ja.
Und Vega hat einfach sein Maximum ziemlich quasi mehr oder weniger genau in der Mitte des von uns sichtbaren Farbspektrums.
Ja.
Und darum erscheint sie uns weiß. Also sie strahlt genauso wie alle Sterne in verschiedenen Farben.
Okay.
Aber wegen der Verteilung der Strahlung von den verschiedenen Farben, ne, kommt es dazu, dass sie für uns perfekt weiß quasi ausschaut, okay? Das macht das Sinn so?
Ja.
Und darum wird sie auch als Nullpunkt verwendet in der Helligkeitsskala. Also Vega ist ein Standardstern, der so quasi den Nullpunkt definiert. Ja.
Für wie lange wird Vega das denn machen? Wahrscheinlich länger, als es Menschen noch gibt, ne?
Ja.
Okay.
Also Vega hat zweimal die Masse der Sonne. Also ist noch ein normaler Stern, aber schon auch ein eher kräftigerer Stern. Und dementsprechend hat sie auch eine wesentlich kürzere Lebenszeit als die Sonne. Also die hat nur ungefähr ein Zehntel der Lebenszeit der Sonne und ist jetzt, also ungefähr 1 Milliarde Jahre, ne, weil die Sonne hat ungefähr 10 Milliarden Jahre Lebenszeit und ist jetzt ungefähr 500 Millionen Jahre alt. Also sie ist genau in der Mitte ihres Lebens. Also eigentlich ist sie quasi genau wie die Sonne in ihrem Lebensrhythmus, ist sie am gleichen Punkt wie die Sonne angelangt.
Das heißt, sollte es irgendwann mal Bedarf geben, also nee, andersrum, sollten Menschen tatsächlich so lange im Universum überleben, werden sie bis es nötig geworden ist, auch einen anderen Nullpunkt gefunden haben.
Genau, oder vielleicht entwickelt man mal irgendwelche Skalen, die nicht unbedingt so einen doofen Nullpunkt in der Mitte brauchen.
So
ja, dass
genau.
Dann irgendwie ein paar Werte sind positiv, die meisten Werte sind positiv, weil eben man hat sich gedacht, hey, ja, Vega, heller Stern, das ist der Nullpunkt, weil alle anderen Sterne sind weniger hell, aber stimmt natürlich nicht.
Das heißt, man müsste einfach nur mal hingehen und eine irgendwie standardisierte Messung machen und dann so eine Standardeinheit erfinden. Ne?
Es ist halt so wie Grad Celsius, hat auch einen Nullpunkt definiert, ne? Dort friert Wasser. Und dann ist natürlich die Kelvin-Skala die bessere Skala, weil die hat quasi einen absolut definierten Nullpunkt anstatt einen relativ definierten Nullpunkt. Das ist aber, in der Astronomie ist fast alles relativ definiert, weil Leute halt erst mit der Zeit irgendwie draufgekommen sind, ja, und dann haben sie einfach angefangen, mit irgendwas zu vergleichen und dementsprechend.
Naja, und wenn die Sprache schon da war, die man spricht, wird es halt auch extrem schwierig, die Dinge umzuwidmen irgendwie.
Total. Ja, und dann hat man den Salat, ne? Da hat man dann schon mal angefangen und dann muss man irgendwie. Auf jeden Fall ist Vega der Nullpunkt, ja. Ja. Und ist sonst jetzt nicht so ein wahnsinnig besonderer Stern, außer dass sie extrem schnell rotiert. Vega dreht sich wahnsinnig schnell. Mhm. Man weiß nicht genau, warum. Manche Sterne drehen sich einfach schneller als andere. Aber Vega ist so schnell, der dreht sich in 12 Stunden einmal rundherum.
Boah, da wird einem ja schlecht.
Ja, ziemlich. Und ihr wird so schlecht, dass sie, die ist nicht mehr rund, ja. Die ist breiter als hoch.
Och.
Mhm. Und zwar ist sie 20% breiter als hoch.
Super.
Arg, oder?
Arme Vega.
Das arme Ding. Und hat schon fast seine Zerreißgeschwindigkeit erreicht. Also hat ungefähr 90% seiner kritischen Geschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit, die kritische Geschwindigkeit ist die, die da zerreißt sich. Ne? Also wenn du dich schneller drehst als diese kritische Geschwindigkeit, dann ist die Fliehkraft größer als die Gravitationskraft, die dich zusammenhält.
Verändert sich diese Geschwindigkeit bei Vega oder bleibt die konstant?
Na, ich glaube, das ist nicht ganz klar. Also das ist, es ist auch nicht klar, warum genau sie sich so schnell dreht. Ja? Also es haben einfach natürlich Sterne den Drehimpuls, den Drehzustand ihrer Wolke quasi geerbt, aus der sie sich gebildet haben. Ja? Und drum drehen sich manche schneller als andere. Es kann dann auch sein, dass ein Nachbarstern da ist, der irgendwie noch antaucht oder so. Ja? Es kann verschiedene Gründe geben. Aber bei Vega ist es irgendwie, ist es unklar, warum. Und ich glaube, dass sie sich jetzt während ihrer Hauptlebenszeit, ja, so auch gar nicht so stark ändern wird. Sie wird dann, wenn sie dann anfängt, zum roten Riesen zu werden, wird sie sich natürlich langsamer drehen, wenn sie größer wird. Na, das ist so wieder das typische Eisbundsläufer-Beispiel. Also genau, wenn man irgendwie die Arme ausbreitet, dreht man sich langsamer und so. Aber eben, sie wird dann, ich glaube, wenn sie sich dann ausdehnt zu einem roten Riesen, wird sie ordentlich zerreißen, weil dann ist ja die Gravitation auch schwächer, weil das Ding ja viel, viel weniger dicht wird. Mhm. Das heißt, es hält auch viel schlechter zusammen und dreht sich immer noch sehr schnell.
Das sieht auch ganz lustig aus.
Haben wir noch ein paar hundert Millionen Jahre Zeit. Genau, es sieht auch lustig aus,
wenn
den so langsam zerfetzt, während er größer wird. Ja.
Ja, Vega fällt aus. Ja.
Genau, leider noch ein paar hundert Millionen Jahre Zeit bis dahin. Aber ja, das war Vega. Und noch ein Ding, ein interessantes Ding an Vega. Vega war mal der Polarstern.
Ach, und warum ist Vega jetzt nicht mehr der Polarstern?
Weil sich die Achse der Erde langsam weitergedreht hat. Vega war nicht jetzt der Polarstern, also der Polarstern ist ein anderer Stern, ja, genau. Aber Vega war genau über dem, oder mehr oder weniger genau über dem Nordpol der Erde vor 14.000 Jahren ungefähr. Mhm. Und in der Zwischenzeit ist die Achse der Erde ganz leicht, ganz langsam weitergewandert. Das ist wie Präzision, nennt man das.
Das ist
bei einem Kreisel. Wenn man einen Kreisel dreht, dann so bewegt taumelt, sich die Achse. Ne? Genau. Das ist diese Taumelbewegung. Und die Erde macht genau das Gleiche. Mhm. Und darum haben wir jetzt einen anderen Polarstern als vor 14.000 Jahren. Da war es die Vega. Ja. Und dann gibt's noch einen Stern gibt's noch, den Altair, den Adler, den Hauptstern des Adlers. Und der ist lustig, der ist uns sehr nahe. Der ist 16 Lichtjahre nur von uns entfernt und befindet sich in der gleichen Umgebung wie die Sonne quasi, in der gleichen Wolke wie die Sonne. Man nennt das die lokale Flocke.
Lokale Flocke, das ist ja süß.
Ja, ist schön, oder?
Ja.
Und das sind halt schon einige Sterne. Die Sonne ist da so am Rand. Ja. Und dann gibt es jenseits der lokalen Flocke gibt es dann auch noch die lokale Blase. Die ist noch ein bisschen größer.
Ja.
Um die Sonne herum. Aber ja, Altair ist in dieser lokalen Flocke, also in der gleichen Hood wie die Sonne, ja, gleiche Ding, Umgebung.
Lokale Flocke habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist irgendwie auch nicht so geläufig. Die local bubble, die lokale Blase ist irgendwie vielleicht ein bisschen, hat man auch jetzt nicht so gehört, wenn man sich damit besonders beschäftigt.
Klingt wissenschaftlicher. Lokale Flocke klingt so wie.
Als hätte sich das jemand gerade ausgedacht.
Ja, genau.
Ja. Und es ist irgendwie, ist halt auch so eher ein durchschnittlicher Stern. Dreht sich auch ziemlich schnell, nicht ganz so schnell wie Vega, hat nur ungefähr 70% seiner kritischen Geschwindigkeit, aber auch ziemlich schnell. Und es ist von Altair, weil er so nah an uns dran ist, hat man ein Bild machen können. Also ein aufgelöstes Bild der Oberfläche.
Also eine Fotografie
des Sterns. Genau. Wow. Ja. Also es sind ja Sterne immer nur auch in Bildern mit Teleskopen bei sehr großer Vergrößerung sind ja Sterne immer noch nur Punkte. Mhm. Weil sie halt so weit von uns entfernt sind, ja, und das auch mit den großen Teleskopen noch nicht aufzulösen ist, ja. Aber bei Altair hat man es geschafft, weil er eben recht nah ist und weil es irgendwie ging. Ja. Die Details habe ich jetzt auch gerade nicht parat, aber eben hauptsächlich, weil er sehr nah ist und weil er eben auch, weil er asymmetrisch auch ist, ne? Durch diese schnelle Drehung ist er auch leicht oval und das hat man auf diesem, das sieht man auf diesem Bild. Also es ist natürlich jetzt ein, ist jetzt kein, nicht so ein Bild, wie man von der Sonne kennt, ja,
mit super
Details, ja. Genau. Aber es ist halt so ein kleines ovales, leicht ovales Scheibchen.
Foto gibt's in der Wikipedia.
Cool. Ja? Ja. Na schau. Schaut euch das an. Es ist nicht so oft, dass man einen Stern so sehen kann, also die Oberfläche eines Sterns, ja. Bei Betelgeuse ist es uns auch geglückt, aber deswegen, weil sie so riesig ist.
Ja, ja, ich überlege gerade, was ist mit Proxima Centauri? Haben wir den
der
schon gesehen?
Der ist ein kleiner Stern.
Der ist zu klein.
Ist zu klein, ja.
Okay. Weil der halt so nah dran ist, dachte ich, das hätte vielleicht funktioniert, aber gut.
Ja, aber ist, glaube ich, noch nicht, ja. Ist jetzt auch nicht so, die Frage ist halt auch, was bringt einem das, ja? Von einem durchschnittlichen, normalen, kleinen, mittelmäßigen Stern möchte ich jetzt nicht unbedingt ein Bild von seiner Oberfläche sehen. Also möchte ich schon, aber
ja, aber das ist, was bringt es wissenschaftlich, weil wir haben ja nicht unbegrenzt Teleskopzeit. Ja.
So ist es, genau. Ja. Ja, das war so hauptsächlich der Sommerhimmel. Es gibt da noch eine wunderschöne Geschichte.
Eine schöne Geschichte. Zum Abschluss.
Zum Abschluss. Eine mythologische Geschichte. Ja. Die drei Sterne im Sommerdreieck, Vega, Altair und Deneb, miteinander verknüpft. Und es ist eine verbotene Liebesgeschichte. Es ist eine alte chinesische Sage. Und es geht da um die Weberin, die von Vega verkörpert wird, und den Kuhhirten.
Altair. Die Weberin und der Kuhhirte. Klingt aber auch wie so irgend so ein Sexding.
Ja, das klingt ein bisschen ein schlechter Plot von einem.
Genau.
Ja. Es ist eine alte chinesische Sage. Ja. Und das Problem, was das genaue Problem war, konnte ich jetzt nicht eruieren, aber es war ihre Liebe auf jeden Fall unerwünscht. Nicht erlaubt. Wahrscheinlich irgendwelche gesellschaftlichen Normen oder sonstigen Probleme. Sie durften nicht zusammen sein. Sie waren unsterblich ineinander verliebt, aber es sollte nicht sein. Und um sicher zu gehen, dass es nicht ist, wurden sie an gegenüberliegende Seiten des Silberflusses verbannt. Kannst du erraten, was der Silberfluss am Himmel sein
das
könnte?
Die Milchstraße.
Ja, genau. Das ist der chinesische Name der Milchstraße. Ja, auch schön, ne? Silberfluss.
Eigentlich wesentlich schöner, weil Milchstraße klingt so, ja, klingt halt irgendwie so, ja, vielleicht ist es.
Milch verschüttet.
Ja, so, oder Milchschnitte. Was ist so, diese, ja, es klingt irgendwie, als hätte sich ein Werbe ausgedacht, und zwar ein schlechter. Ja.
Ja, das stimmt, ja. In der chinesischen Mythologie ist es der Silberfluss. Ja. Und die beiden sind, also am Himmel natürlich auch auf gegenüberliegenden Seiten der Milchstraße, ne? Wenn man sich das so anschaut. Und einmal im Jahr aber wurde ihnen gestattet, dass sie sich treffen. Und das ist am 7. Tag des 7. Mondmonats, die Nacht der Siebenen. Ja, und da dürfen sie sich sehen. Nur die Frage ist jetzt, wie kommen sie über den Fluss?
Mit einem Floß.
Ja, aber es ist die chinesische Mythologie hat da ganz andere Methoden und auch eine viel bessere Methode, finde ich.
Sie reiten auf einem Drachen.
Fast. Okay. Es ist eine Brücke aus Elstern.
Eine Brücke aus Elstern.
Genau, und das ist Deneb. Der Stern verkörpert einen Schwarm an Elstern.
Warum?
Und dieser Elsternschwarm bildet in dieser Nacht der Siebenen bildet er eine Brücke über den Silberfluss.
Warum?
Und dann können sie auf dem Rücken der Elstern zueinander hüpfen und sind eine Nacht miteinander vereint.
Warum hat man sich Deneb als Schwarm von Vögeln vorgestellt und nicht als irgendwas anderes?
Als Floß, meinst du?
Irgendwas. Also,
dann müsste man jetzt vielleicht einen Sinologen fragen.
Genau, vielleicht haben wir ja SinologInnen in der
Falls es mit den Elstern auf sich hat.
Also ich finde das schon interessant, warum stellt man sich einen Punkt am Himmel als Schwarm vor, also als Summe von vielen kleinen Dingen?
Ja, vielleicht ist es ja auch so, dass Deneb quasi die Chef-Elster war und viele andere kleinere Sterne um ihn herum waren da dann auch daran beteiligt, an der Elsternbrücke. Es ist, aber stimmt, du hast recht, das ist eine interessante Frage, wie es zu den Elstern oder zu dem Schwarm kam, weil es ist ja eigentlich nur ein Punkt. Ja.
In dieser Sendung werden wir es nicht mehr erfahren. Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen, den Blick zu heben.
Wer redet, ist nicht tot.